Ja, hallo und herzlich willkommen zum Blogspiel, dem Magazin über die Welt der Weblogs und Podcasts im Deutschlandradio Kultur. Mein Name ist Philipp Banse, mir gegenüber sitzt Markus Heidmeier vom Blogspielteam. Hallo.
Hallo Philipp.
Natürlich stellen wir auch heute neue Produktionen vor, die auf blogspiel.de eingereicht wurden, inklusive dem Wochengewinner. Unser Studiogast ist heute die Journalistin, Filmemacherin und Bloggerin Imma Harms, die vor fast 10 Jahren aus Kreuzberg in ein Dorf am Rande des Oderbruchs ausgewandert ist. Von dort schreibt sie für die Taz, das Blog JWD, und wir sprechen nachher über den Begriff Heimat in der digitalen Welt. Jetzt aber
Aktuelles aus der Blogosphäre.
Seit 23 Jahren findet zwischen Weihnachten und Neujahr in Berlin der Kongress des Chaos Computer Clubs statt. Immer ein quirliges Treffen kritischer Computerexperten und, wie ich finde, immer extrem interessant, eine Reise zum heißen Kern der Netzgesellschaft, wenn man so will. Markus, war es in diesem Jahr wieder ein Erfolg?
Ja, man muss sagen, der CCC-Kongress ist eine echte Institution, wie jedes Jahr. Mittlerweile kann man sagen, er hat eine echte europäische Relevanz. Ich habe Tim Pritlove gefragt, wie er das dieses Jahr einschätzt.
Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Kongress. Wir hatten mit 4.200 Besuchern einen absoluten Besucherrekord. Über die 4 Tage gab es viel Interessantes, und vor allem hat sich der Kongress so im 3. Jahr in Folge als neu erfundene internationale Veranstaltung bewährt. Also wir hatten einen extrem großen Zuspruch von außerhalb Deutschlands und Österreichs und der Schweiz, wo ja so unser traditionelles Publikum eigentlich herkommt, und die Veranstaltung etabliert sich in zunehmendem Maße so als die europäische Veranstaltung.
Das war also Tim Pritlove, einer der Mitorganisatoren des Chaos Computer Club Kongresses hier in Berlin, aufgenommen über Skype, daher die etwas mittelmäßige Tonqualität. Internationale Beteiligung, wir haben es gehört, 130 Vorträge, 20 Workshops, alle kreisten ums Motto Who can you trust, also wem kannst du vertrauen. Markus, was waren aus deiner Sicht die wichtigsten Themen?
Ja, neben dem zentralen Thema Who can you trust gab es viele, viele andere interessante Themen. Ich fand sehr spannend das Thema Drohnen, einem Vortrag von Steini, auch langjähriges CCC-Mitglied. Es geht hier um unbemannte Flugkörper, die jetzt den Schritt aus der Militärgesellschaft in die Zivilgesellschaft machen. Man kann sich jetzt mal folgendes Szenario vorstellen, was am Rande des Vortrags diskutiert wurde. Die Polizei in Gorleben setzt Drohnen ein, um die Demonstranten zu überwachen, und Demokratisierung der Bewachungsmittel, auch die Demonstranten setzen Drohnen ein, um die Polizei zu überwachen. Das könnte ein spannendes Zukunftsszenario sein.
Was gab es noch?
Ein weiteres sehr spannendes Thema war Bodyhacking, Functional Body Modification, ein Vortrag von Quinn Norton. Hier geht es um die Frage, inwieweit die Optimierung des Körpers medizinisch indiziert ist, Beispiel Hörimplantate etc. und inwieweit es dort einen Wunsch gibt nach einer technischen Optimierung des Körpers, also Kompatibilität zwischen Mensch und Maschine. Sehr spannender Vortrag.
Wie muss man sich das konkret vorstellen? Optimierung zwischen Mensch und Maschine?
Naja, man kann ja überlegen, dass die Schnittstelle, die bis heute ja die Tastatur und die Maus ist, zukünftig vielleicht direkt in den Körper eingebaut wird. Das sind sicherlich Fragen, die den Gesundheitsbegriff in Zukunft sehr stark verändern werden. Ich glaube, eine spannende Diskussion, die man auf jeden Fall verfolgen sollte.
Das zentrale Thema des Kongresses hat, glaube ich, Tim Pritlove auch selber behandelt.
Genau, ne? Es gab am Anfang eine Keynote von Tim Pritlove und von John Barlow. John Barlow auch bekannt als früherer Songtexter von Grateful Dead, der ja 1996 auf dem Weltwirtschaftsforum die Unabhängigkeit des Cyberspaces ausrief. Und ich habe Tim Pritlove gefragt, wie es zu dieser Keynote kam, wie es zu diesem Thema kam, Who can you trust?
Das Recht auf anonyme und private und geheime Kommunikation, was ja unter anderem Telekommunikationsrecht ursprünglich mal festgeschrieben war, was auch im Grundgesetz steht, das wird einfach an allen Stellen ausgehobelt. Der Höhepunkt stellt eben jetzt die neue beschlossene Vorratsdatenspeicherung dar, die einfach schon mal pauschal alles, was im Internet vor sich geht, jede Verbindung, jeden Verbindungsaufbau, jede Kommunikation zwischen den Leuten, zwar nicht die Inhalte, so weit sind wir noch nicht, aber eben die eigentlichen Verbindungskommunikationsdaten, werden einfach für 6 Monate gespeichert. Ohne dass halt irgendein Verdacht vorliegt. Das kann halt nicht sein, weil es senkt eben das Vertrauen der Leute in den Staat, oder noch viel schlimmer, es senkt das Vertrauen der Leute in die Gesellschaft. Und unserer Auffassung nach ist eben das Vertrauen das, was diese Gesellschaft überhaupt im Innersten zusammenhält.
Das also nochmal Tim Pritlove, Organisator des Chaos Communication Kongresses hier in Berlin zwischen Silvester und zwischen Weihnachten und Silvester hat es stattgefunden. Bevor wir zum zweiten Thema kommen, der Blick auf blogspiel.de, wo ja jeder von Ihnen auch Audioproduktionen, eigene Kompositionen hochladen kann. Das haben über die Jahreswende, über die Feiertage auch wieder viele getan. Rund 30 Einreichungen haben uns erreicht. Ihren Favoriten küren in dieser Woche die Kollegen vom Online-Magazin Der Zeit. Sie haben uns ihr Gutachten als MP3 geschickt.
Blockspiel. Die Auswahl des Zünders der Zeit.
Unser Favorit diese Woche ist der Beitrag Eine Geschichte von der Gruppe Satte Katze, weil er die unglaubliche Leistung vollbringt, 41 Jahre DDR-Geschichte in knapp 2 Minuten Toncollage zu verdichten. Dabei ist er auch noch unglaublich lustig und schafft es ganz nebenbei, Erich Honecker mit He-Man gleichzusetzen.
Das Original ist über 4 Minuten lang. Wir senden also jetzt einen Ausschnitt von Eine Geschichte von Satte Katze.
Ich bin
Erich Honecker,
Prinz von
der DDR
und Verteidiger der Geheimnisse
des ZK.
Dies ist
Egon Krenz,
mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht
des Zentralkomitees der SED.
Erich Honecker.
Ich habe die Kraft.
Egon Krenz
wurde zur mächtigen Battlecat.
Und ich, Erich Honecker,
wurde der mächtigste Mann des Universums. Nur 3 andere kennen das Geheimnis. Die Freunde
Günter Schabowski, Willi Stoff
und
Erich Mielke.
Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse
des Zentralkomitees der SED
vor den bösen Mächten von
Bundeskanzler Kohl.
Erich Honecker.
Ihr seid nicht frei, ihr seid nicht gut, ihr seid nicht Deutsche.
Wenn die Deutsche Demokratische Republik zum Jahr 2000 welchen Aufstieg unser sozialistischer Staat?
Mehr als 40 Jahre war Deutschland ein geteiltes Land.
Nein, wie interessant!
Infolge meiner Erkrankung und nach überstandener Operation erlaubt mir mein Gesundheitszustand nicht mehr, den Einsatz an Kraft und Energie, den die Geschicke der Partei und des Volkes heute und künftig verlangen. Deshalb bitte ich das Zentralkomitee, mich von der Funktion des Generalsekretärs des ZK, vom Amt des Roten des Staatsrates der DDR und von der Funktion des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu entbinden.
Die deutsche Frage muss gelöst werden.
Welch ein Glück!
Wie die Sowjetunion, die uns befreit hat.
Der Medienmogul Rupert Murdoch kauft die Online-Gemeinschaft MySpaces, Google kauft das Videoportal YouTube. Jetzt kauft die deutsche Verlagsgruppe Holzbrink das Studentenportal StudiVZ. Für diese Gemeinschaft aus rund 1 Million Nutzern zahlt der Verlag von Zeit und Handelsblatt zwischen 50 und 100 Millionen Euro. Angeblich war auch der Springer Verlag interessiert. Neben StudiVZ ist Holzbrink Networks auch an der Partnerschaftsbörse Parship.de beteiligt. Markus, was wollen traditionelle Verlagsmedienhäuser mit diesen Online-Communities?
Ich glaube, als Kurzresümee kann man sagen, Verlagshäuser werden Medienhäuser. Sie haben begriffen, dass ihre Überlebenschance nur darin besteht, ihr Angebot zu erweitern. Das kann man ja bei vielen Anbietern beobachten. Die Süddeutsche, die ein neues Online-Portal hat, die eine große Produktgruppe hat, DVDs, CDs, Bücher etc. Und ich denke, auch in diesem Fall ist die Ambition ähnlich, dass der Holzbrink Verlag, der ja zum Beispiel auch die Zeit herausbringt, versucht, sein Angebot auf eine große Nutzerschaft auszurichten und dieses Angebot oder diese verschiedenen Angebote zu synchronisieren.
Zum Beispiel?
Naja, vorstellbar wäre ja, dass durch das Erwerben von StudiVZ, was ja eine Community von circa 1 Million Mitgliedern haben soll, zukünftig ein Parallelangebot entstehen soll von Zeit und StudiVZ. Die Idee dabei könnte sein, dass StudiVZ zu einer Art Jobbörse wird. Das heißt, angehende Akademiker, angehende Berufsanfänger können dort, ähnlich wie bei MySpace Musiker, ihr Profil platzieren und sich damit einem Arbeitgeber über den virtuellen Raum anbieten.
Du hast, glaube ich, den PR-Blogger Klaus Eck dazu gefragt, wie er denn diese Fusion oder diese komplette Übernahme von StudiVZ
genau.
Holzbrink sieht.
Man muss einfach sich die langfristigen Ziele von Holzbrink auch anschauen. Das ist ja nicht mehr so, dass Holzbrink davon lebt, dass sie quasi mit Papier drucken, sondern dass sie immer mehr darauf setzen, halt auch eben mit Communities Geld zu verdienen. Und die haben ja das Ziel ausgegeben, in 5 Jahren, also im Internetbereich, ein eigenes Geschäftsfeld zu haben, was vergleichbar ist mit dem Zeitungsbereich.
Der PR-Blogger Klaus Eck zur Übernahme des Studentenportals StudiVZ durch Holzbrink.
Der Gewinner der Woche.
Die Besucher der Seite blogspiel.de können ja abstimmen über die eingereichten Audioproduktionen und den Gewinner der Woche, den senden wir hier und honorieren natürlich auch ihn hier im Deutschlandradio. Kultur Markus, wer hat in dieser Woche gewonnen?
Ja, dieser Woche hat der Titel Groja gewonnen von Chambaletta. Es ist wieder eine Klangkomposition, nachdem wir in den letzten Wochen viele Reportagen und Wortbeiträge hatten, jetzt wieder eine Klangkomposition.
Unser drittes Thema heute hier im Blogspiel auf Deutschlandradio Kultur. Zeitungsartikel, Fernsehsendungen, Radiobeiträge, Bücher, all diese Werke werden oft für den privaten Gebrauch kopiert. Für diese Zweitverwertung bekommen Journalisten und Autoren Geld von der Verwertungsgesellschaft Wort. Wann immer ein Kopierer, CD-Brenner, DVD-Brenner oder auch bald Drucker und Scanner verkauft wird, bekommt die VG Wort ein paar Euro vom Verkaufserlös ab und verteilt diese Einnahmen nach einem bestimmten Schlüssel an die Urheber. Das funktioniert ziemlich gut und das seit Jahren. Nur völlig leer gehen dabei bisher Autoren aus, die Texte, Bilder und Filme im Internet veröffentlichen. Obwohl wahrscheinlich nichts so leicht zu kopieren ist wie dieses digitale Werk im Internet, was dort eben veröffentlicht ist. Seit diesem Jahr allerdings vergütet die VG Wort auch Texte im Internet. Markus, können jetzt auch Blogger mit Geld von der VG Wort rechnen?
Ja, das ist vielleicht das Interessante an dieser Entwicklung, dass eben auch Blogger und nicht nur klassische Online-Journalisten, die für Formate wie Spiegel.de oder Süddeutsche.de publizieren, auf einmal eine neue Quelle erschließen können. Aber Einschränkung, das Ganze ist technisch A, offenbar etwas anfällig und B, vor allem auch sehr aufwendig und sehr bürokratisch. Die VG Wort hat dazu das sogenannte Metis-System entwickelt. Dieses Metasystem sieht vor, dass der Texter, Blogger, Online-Journalist in den HTML-Code seines Textes eine Buchstaben-Zahlen-Kombination integrieren muss und erst nach der Integration dieser Kombination erfasst das Metasystem den Text.
Das heißt also, er schreibt einen Text, schickt die URL, also den Link samt Text zur VG Wort, bekommt diese Zahlenkombination zurück und muss sie dann in den HTML-Code dieser des Postings sozusagen integrieren. Das ist ja ziemlich aufwendig.
Ja, es ist sehr aufwendig, aber es ist, wie du sagst, er muss den Text kategorisieren und bei der VG Wort anmelden. Erst dann werden die Hits auf diesen Text gerechnet. Und sehr wichtig ist auch, dass der jeweilige Text eine eigene URL hat. Das ist ganz entscheidend. Die VG Wort hat jetzt einen Mittelwert für das Jahr 2007 angesetzt von 3000 Hits pro Text. Ab dieser Menge von Besuchen auf den Texten wird die VG Wort Ausschüttung vornehmen an den jeweiligen Texter.
Gibt es da irgendwie eine Prognose, wie viel das so sein wird?
Naja, es ist natürlich zu vermuten, dass, wenn es für Blogger überhaupt als Geldquelle interessant ist, dass das wahrscheinlich nur die ganz großen Blogger erreichen wird. Stichwort Spreeblick, Stichwort Bildblog etc. Denn für viele kleinere wird dieser Level wahrscheinlich nie erreicht werden können.
Du hast gesagt, hat auch so ein paar haarige Seiten. Ist das System wasserdicht gegen Fälschung zum Beispiel?
Es gab in der Blogger-Szene einige Reaktionen darauf. Unter anderem wurde die Frage aufgeworfen, wie denn zum Beispiel automatisch generierte Hits unterschieden werden. Die VG Wort hat dazu gesagt, das System sei sicher und nicht anfällig. Wie das im Detail funktionieren soll, hat sie leider nicht verraten.
Gab es dann Reaktionen aus der Szene schon?
Ja, wir haben in verschiedenen Blogs nachgelesen. Es gab ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche haben natürlich auch die berechtigte Sorge davor, dass diese Neuerung dazu führt, dass die Blogs vollgespammt werden. Andere, wie zum Beispiel Matthias Spielkamp, ist erstmal grundsätzlich ganz positiv gestimmt.
Na, ich halte das im Prinzip für eine sehr gute Erweiterung, denn das bedeutet, dass all diejenigen Journalisten, die hauptsächlich online schreiben, demnächst auch die Vergütung von der VG Wort bekommen. Das bedeutet natürlich für diejenigen, die nicht online schreiben, dass der Kuchen, der gleiche bleibt, dann auf mehr Autoren aufgeteilt wird. Und das ist für diejenigen dann selbstverständlich ein Nachteil. Man könnte jetzt sagen, das ist, was den Gerechtigkeitsaspekt angeht, eine Verbesserung.
Das war also Matthias Spielkamp, Macher von iRights Info, einer Seite, die sich um Urheberrecht im Netz kümmert, zur Tatsache, dass die VG Wort jetzt auch Texte im Internet vergüten will.
Blockspiel. Das Thema der Woche.
Unser Thema in dieser Woche hat den kurzen und prägnanten Titel Nach Hause. Wir hatten ja vor Weihnachten, glaube ich, war es dazu aufgerufen, auch Beiträge einzusenden und hochzuladen nach blockspiel.de. Markus, warum?
Ja, wir haben ja bisher in den letzten Wochen bei Blockspiel eigentlich nie thematische Vorgaben gemacht. Das wird auch sicherlich weiterhin so bleiben. Aber wir werden diesen offenen Wettbewerb sicherlich immer wieder mal um sozusagen kleine Themenimpulse ergänzen. Und das war der erste Versuch, eben mal so ein Thema zu setzen und dazu Beiträge einzusammeln. Die Idee kam natürlich auf, weil Weihnachten für viele Anlass ist, eben aus den Großstädten die Heimreise anzutreten. Und diese Heimreise ist ja oft auch mit Nostalgie oder mit, naja, interessanten Erfahrungen verbunden. Also Stichwort, die Reise durch den Raum ist für viele auch eine Reise durch die Zeit. Man kennt das, man reist zurück an den Ort der Kindheit und dann überlagern sich so verschiedene Lebensepochen.
Da gab es einige Einsendungen. Welchen hören wir jetzt?
Ja, wir haben einen Beitrag bekommen von Denkblogger, der seine Rückreise aus Florida nach Münster-Westfalen über diverse Flughafenstationen dokumentiert.
How you doing, Florida? Tag, Westfalen. Hallo, Welt. Ja, damit herzlich willkommen zur Pendelblockade. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich mir so ein tragbares Aufnahmegerät zulege und mit euch dann demnächst USA erkunden werde. Aber bevor ich das mache, habe ich mir gedacht, ich überrasche euch nochmal vom Orlando Airport. Ich bin nämlich gerade auf dem Heimweg und der aufmerksame Zuhörer wird bemerkt haben, dass ich ja eigentlich ein paar Tage zu früh bin, denn es sollte ja eigentlich erst am 22. zurückgehen. Aber jetzt müsst ihr wissen, dass ein Großteil meiner Familie in der Gastronomie tätig ist und es deswegen für uns immer schwer ist, genau auf Weihnachten zusammenzukommen. Ja, also Cousine, Cousin, Onkel, Tante und sowas, das schafft man dann einfach nicht, alle unter einen Hut zu kriegen. Und deswegen feiern wir das meistens das Wochenende vorher. Da kommen wir dann irgendwie zusammen im Kreise der Familie. Und da haben die sich dieses Jahr gedacht, sie könnten mal die Gelegenheit am Schopfe packen und Weihnachten ohne mich feiern. Ja, ich meine, die Gelegenheit war gut, ich war ja weit weg. Aber da haben sie die Rechnung ohne mich gemacht. Denn ich habe mein Ticket umgebucht und sitze jetzt hier gerade am 16. nach amerikanischer Zeit, ja, der Samstag, bevor wir Weihnachten feiern wollen mit der Familie, am Flughafen in Orlando. Und bin auf dem Heimweg, werde gleich nach New York fliegen und von New York aus geht's dann nach Frankfurt und von Frankfurt aus mit dem Zug nach Münster. Und wie es von da aus weitergeht, weiß ich noch nicht, aber da werde ich euch heute dran teilhaben lassen. Oh Mann, das ging ja gerade doch so gut. Ich habe es gerade eben geschafft, noch eine Boardingzone vor mir zu haben und dann kann ich boarden. Eigentlich sollte ich ja 2 Stunden Aufenthalt haben hier in JFK, aber in Orlando gab es erst ein paar Verzögerungen, wobei mir da noch einfällt, dass an Orlando Airport eigentlich ganz witzig ist, dass dort die Kinder immer zuerst boarden. Denn da ist ja Disney World direkt nebenan. Und dann kriegen die Kinder eben den Vorzug. Und erst danach dürfen die erste Klasse Passagiere einchecken. Ich werde mich dann jetzt mal auf meinen Flug begeben und hoffen, dass ich dann gleich heile in Frankfurt ankomme. Ich werde mal versuchen, ein bisschen zu schlafen, damit ich heute Abend dann auch für die Weihnachtsfeier einigermaßen fit bin. Ja, liebe Leute, wer kann das schon von sich behaupten, mal über Atlantik zu podcasten? Aber ich genieße das Pendeln hier in Richtung Heimat weiterhin. Und nicht zuletzt, weil ich jetzt auf viel zu hohem Niveau pendel. Denn ich habe mich gerade mal kurzerhand dazu entschieden, mein Ticket umzubuchen. Allerdings ohne das Wissen meiner Airline. Denn wie ihr ja wisst, bin ich vorhin als letzter in dieses Flugzeug hier reingerannt. Und da habe ich mir gedacht, da sind noch so viele Plätze in der Business Class frei. Das wäre Verschwendung, wenn ich mich dann in die zweite Klasse setze. Und was soll ich sagen? Das hat keiner bemerkt. So, liebe Leute, so klingt es jetzt also auf dem Frankfurter Flughafen. Und ich werde in diesem Moment deutschen Boden betreten, ist nicht schön?
Soweit zu unserer Seite blogspiel.de. Vielen Dank an Denkblogger und vielen Dank auch an Markus Heidmeier vom Blogspiel-Team. Unser Thema ist ja schon angeklungen, zu Hause. Und wir haben uns in diesem Zusammenhang gefragt, was heißt es eigentlich in einer zunehmend digitalisierten Welt, wenn man nach Hause fährt? Ist das unbedingt noch ein physischer Ort, an dem man aufgewachsen ist, der mit Erinnerungen verbunden ist, duftendem Apfelkuchen, kratzenden Pullovern oder auch einem eisigen Schweigen am Küchentisch? Oder führt die Reise des Netizens, also des Netzbürgers, nach Hause zukünftig ins oder doch mindestens durchs Internet? Vor mir sitzt jetzt auf dem Stuhl, auf dem Markus eben gesessen hat, Imma Harms, Journalistin, Dokumentarfilmerin, Bloggerin. Für die Taz hat sie lange Jahre gearbeitet, 30 Jahre hat sie in Kreuzberg gelebt und ist dann 1998 emigriert aufs Land in die Provinz, lebt jetzt auf einem Gutshof am Rande des Oderbruchs. Von dort bloggt sie für die Taz. JWD heißt das Blog, Frau Harms. Wo sind Sie zu Hause? Kreuzberg, auf diesem Gutshof oder im Netz?
Also ich bin schon eindeutig in Reichenow zu Hause, auf dem Gutshof Reichenow. Das ist allerdings ein langsamer Prozess gewesen. Wir haben schon in den 90er Jahren angefangen, uns da anzusiedeln. Das ist inzwischen eine Gruppe von über 30 Künstlern und Künstlerinnen, die auf dem Gutshof Reichenow arbeiten. Und für mich war es eine bewusste Entscheidung, dort zu Hause sein zu wollen. Das hat dazu geführt, also dass ich mich mehr und mehr aus Berlin verabschiedet habe und im letzten Herbst auch Brandenburgerin geworden bin. Also ich habe mich dort angemeldet und ich habe jetzt vor einigen Wochen mein letztes Zimmer in Berlin auch aufgegeben. Also mein Zuhause ist Reichenow.
Und Sie bloggen ja von dort. Welche Funktion hat dieses Blog für Sie?
Eine der Maßnahmen, mit denen ich mich in Reichenow beheimatet habe, war, dort eine Zeitung herauszugeben. Die ist im letzten Jahr erschienen und heißt Die Ortszeit. Die musste zunächst mal nun abgebrochen werden, weil wir keine Finanzierung mehr dafür hatten. Und da war die Einladung der Taz, an dem Taz-Blog teilzunehmen, für mich ein sehr guter Ersatz, um die via Taz und via Internet Menschen zu erreichen im Dorf, in den anliegenden Gemeinden, die ich sonst nicht erreichen würde. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich nur für die blogge, aber es ist für mich immer noch eine Möglichkeit, die weiter zu erreichen, auch wenn diese Zeitung jetzt eben nicht mehr erscheinen kann im Moment.
Also das Blog auch ganz klar als lokales Organ für die lokale Berichterstattung in Ihrer Heimat, wenn man das so sagen kann.
Als eine Möglichkeit, die lokale Berichterstattung aufrechtzuerhalten, aber eben auch um die Themen aus dem lokalen Bereich weiter wegzustreuen über den Weg der Taz, was mir mit der Zeitung vorher nicht so einfach gelungen ist.
Wir hören mal eine Passage aus Ihrem Blog, und zwar ein Auszug aus dem Eintrag Ab nach Hause.
Ab nach Hause. Wo ist das? Auf dem Land sind die Türen nicht abgeschlossen, jedenfalls bei uns auf dem Gutshof. Bisher ging noch alles gut. Die Leute klopfen, machen die Tür auf und rufen »Hallo?« oder stehen auch einfach gleich in der Küche, je nach Tageszeit und individueller Hemmschwelle. Die Tür zum Hof steht offen. Es zieht kalt herein. Mitten im Raum steht ein alter Mann, hält sich mit zittrigen, rot-blau gefrorenen Fingern an der Tischkante fest. Der ganze Mann scheint zu zittern. Er ist wirklich alt. Seine unteren Augenlider hängen herunter. Die wässrigen Augen heften sich auf mich. Er will nicht nach dem Weg fragen, so viel ist klar. Es kommen nur Satzbrocken heraus. »Ne Frau. Weiß nicht, wo sie hin will. Nach Wriezen. Kann da doch nicht bleiben. Irgendeine Art von Hilfe ist erforderlich. Ich sage, warten Sie, und ziehe mir die Schuhe an.« Ein paar Schritte vom Hauseingang steht ein Rollstuhl auf dem Kopfsteinpflaster. Eine alte Frau sitzt darin, ohne Mantel oder Jacke. »Wer ist die Frau? Wer ist der Mann? Wo kommen Sie denn her?« »Weiß ich nicht«, sagt der Mann. »Ach, Herrje.« Erika plaudert mit mir, während sie den alten Herrn Ziemke unterhakt und vorwärts zieht, und ich den Rollstuhl mit der Frau über das Pflaster rumpele. 60 Jahre verheiratet, und jetzt kennt er sie nicht mehr. »Det is Ihre Frau, Herr Ziemke, glumset mir. Warten Sie mal, bis Annemarie kommt, die kümmert sich dann.« »Die Tochter, an die erinnert er sich. Gut so, ein kleiner Aufschub. Er soll nicht wieder losschieben, sobald wir uns umgedreht haben. Er ärgert sich halt, dass wir ihm nicht glauben. Ich versuche die Aikido-Strategie. Herr Ziemke, auch wenn es nicht Ihre Frau ist, draußen ist es doch kalt. Wo soll die Frau denn jetzt hin? Lassen Sie sie doch hier, bis Ihre Tochter kommt. Die weiß dann schon, was mit ihr passieren soll.« Erika und ich gehen den Weg zurück. Ich die Wolldecke überm Arm, sie die Hände in den Taschen vergraben und reden über das Schloss, über die LPG, wo später alle gearbeitet haben, und reden darüber, was mit den Ziemkes passiert, wenn sich mal keiner findet, der sie nach Hause schiebt. Ich nehme mir vor, später noch mal anzurufen. Das habe ich aber doch nicht getan.
Das, was wir eben gehört haben, das sagten Sie ja eben, ist auch so eine Art Lokalzeitungsersatz für Sie. Hilft Ihnen dieses Blog auch, so ein Heimatgefühl da in der realen Welt zu entwickeln, dadurch, dass Sie über diese Welt berichten?
Das ist in Bezug auf die Situation in Reichenau eigentlich nicht so, weil man darf nicht vergessen, also das sind doch relativ wenig Menschen, die dort Internet haben, und wer jetzt wirklich den Blog liest, das weiß ich nicht. Da habe ich halt leider nicht so eine Rückkopplung. Eine Zeitung, also ein Printmedium in so einem Dorf zu machen, ist was ganz Besonderes. Das ist ganz toll, weil die Leute das wirklich von Briefkasten zu Briefkasten weiterreichen, mich ansprechen, und ich bin unmittelbar mit den Ergebnissen, bin unmittelbar mit den Folgen meiner Berichterstattung konfrontiert. Das habe ich sehr genossen, das fand ich sehr schön. Und da ist der Blog eigentlich kein wirklicher Ersatz.
Auch nicht für Sie selber, jetzt mal unabhängig davon, wer es denn tatsächlich dann im Dorf liest. Alleine, dass Sie sich damit beschäftigen und das aufnehmen und verfassen.
Naja,
und
also ehrlich gesagt, also das Blogschreiben ist für mich auch ein bisschen der Versuch, also für mich selber im Training zu bleiben und das Schreiben nicht ganz zu verlernen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin wirklich keine typische Bloggerin. Ich mache es ja auch erst seit ein paar Monaten. Ich merke, dass ich sehr lange brauche für die Geschichten, weil ich sie doch durcharbeite, als wenn sie gedruckt würden. Der Vorteil ist halt, dass die Seite nicht irgendwann zu Ende ist. Das finde ich sehr schön, ja. Und ansonsten arbeite ich genauso, ja, sorgfältig, wie ich kann, also um diese Blogs zu erstellen. Und ich glaube, das ist völlig untypisch. Eigentlich schreibt man das so runter, und das kann ich gar nicht wirklich.
Sie haben es eben kurz angesprochen, Internetzugang. Ein Freund von mir ist auch aufs Land gezogen, und das Erste, was er gemacht hat, bevor er da hingezogen ist, er hat geguckt, gibt es da einen Breitbandanschluss. Ihn gab es, er ist hingezogen und ist zufrieden. Ein Breitbandanschluss, ein schneller Internetanschluss. Ist das für Sie eine notwendige Requisite, um Heimatgefühl entwickeln zu können, zu Hause zu sein?
Es gibt ja Leute, die brauchen die Autobahnen oder die Raststätten, um sich irgendwo zu Hause zu fühlen. Ja, so ähnlich sehe ich das mit dem Internet oder den Blogs auch. Das ist nicht mein Fall. Also ich für mich definiere Heimat anders. Das hat für mich etwas damit zu tun, wo ich mich verbindlich zeige, wo ich mich verbindlich einlasse und wo ich dann eben auch mit den Folgen dieser Verbindlichkeit konfrontiert bin. Da denke ich, ist das Internet gerade das Gegenteil davon. Insofern würde ich das mit Heimat überhaupt nicht in Verbindung bringen.
Es gibt ja Leute, die sagen, Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle, da, wo ich zu Hause bin und da, wo ich vielleicht mich auch nicht unbedingt erklären muss und wo ich Freunde habe. Und das ist aber für viele immer mehr auch das Internet. Also es gibt diese Parallelwelten wie Second Life, es gibt die Chatrooms. Viele, nehme ich an, werden auch Weihnachten unterm Pixeltannenbaum in eben Second Life verbracht haben. Ist das für Sie völlig absurd oder durchaus vorstellbar?
Nein, das ist nicht absurd, aber ich halte es für falsch. Weil Freundschaften entstehen da, wo Konflikte ausgetragen werden. Und Konflikte werden da ausgetragen, wo Verbindlichkeiten entstehen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Freundschaften in diesem Sinne wirklich im Internet entstehen. Dazu bin ich vielleicht zu konservativ oder zu nicht mehr wirklich anschlussfähig an dieses Medium, aber die Verbindungen, Bekanntschaften, die übers Internet entstehen, dass die so eine Qualität einer Freundschaft bekommen, im Sinne, dass etwas auch wirklich abgerufen und nachgefragt werden kann, kann ich mir persönlich schwer vorstellen. Deswegen würde ich das nicht mit dem Begriff Heimat in Verbindung bringen.
Vielen Dank. Das war Imma Harms, Journalistin, Dokumentarfilmerin und Bloggerin über ihr vielleicht werdendes Zuhause in der digitalen Welt. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Bitteschön.
Und das war das Blogspiel. Das erste Blogspiel in 2007. Hier folgt gleich die Ortszeit. Bis dahin hören wir noch Musik von Somnitone mit dem Titel Asphalt Flower. Danke fürs Zuhören, sagt Philipp Banson. Wenn Sie mögen, bis nächsten Samstag, 16.30 Uhr hier im Deutschlandradio Kultur. Vielen Dank. Tschüss.
Mm-hmm.